Marco.
Ja.
Wir reden schon wieder über Star Wars.
Geil. Also,
oder?
Wirklich geil. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie deine Feelings heute sind. Also ich kann es nur ahnen, auch weil ich deine Videoüberschriften kenne. Aber ich habe mich schon lange nicht mehr so wohl im Star Wars-Universum gefühlt, in der Social-Media-Bubble oder auch im Freundeskreis. Weil die Meinungen hier relativ einhellig sind, zumindest einhellig positiv. Die Frage ist, wie sie variieren. Und das ist doch schön, dass man mal wieder so über Star Wars reden kann. Das hatte ich seit Endor so nicht mehr, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, ich bin hier trotzdem wieder die kleine Miesmuschel.
Ja, natürlich bist du die kleine Miesmuschel.
Aber lass mich das erklären.
Ja, ja.
Ich bin positiv überrascht über die Serie, über die wir heute reden. Wir reden heute nämlich über Skeleton Crew. Die ersten zwei Episoden wurden veröffentlicht auf Disney Plus letzte Woche. Ich meine, jetzt kommen sie immer jeden Dienstag, oder? Jeden Dienstag?
Nee, ich glaube, sie wurden vorverlegt auf Dienstag. Ich glaube, die kommen jeden Mittwoch. Mhm. Ich schau schnell nach, will keinen Quatsch erzählen. Ich habe in meinem anderen Podcast, GigaTV Mac, hatte ich zuerst eine Stunde lang behauptet, es gibt nur 6 Folgen, weil ich das mit Dune Prophecy verwechselt habe. Mhm. Es gibt aber 8. Also wer den Podcast nicht bis zum Ende hört, den anderen, der wird vielleicht denken, der wird vielleicht nach der 6. aufhören und sich wundern, was für ein Staffelfinale das war. Du hast recht, es ist immer dienstags. Die haben das komplett nach vorne gezogen.
Siehste?
Ja, aber es war ursprünglich Mittwoch.
Wir haben's weiß, aber ich habe es absichtlich heute noch mal gegoogelt, weil ich wusste, dass du und ich einen Podcast haben und ich komme zu unserem Podcast immer vorbereitet, will ich nur sagen. Mhm. Ich schreibe ja auch immer die Skripte und schicke dir dann so eine Einladung per E-Mail und sag, Marco, wir haben heute Podcast und du wirklich heute? Und ich, ja, mach mal deine Zeitzone klar in deinem Kalender, ey, das ist ja total bescheuert, was du da alles so abziehst. Aber ja.
Die Zeitzone, ach so, das meinst du, als ich dir quasi jeden Morgen geschrieben habe, so, ey, haben wir heute wirklich um 9.30 Uhr Podcast? Das war garantiert ich.
Ja, das war garantiert du
und den anderen ich. Jedes Mal damit genervt hat, bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, so, kann es sein, dass du den Kalender falsch
jetzt kommt eine Star Wars Serie, über die wir heute sprechen, die mir, als sie angekündigt wurde, nicht egaler hätte sein können. Mhm. Okay? Mhm. Das ist wirklich so ein Star Wars Projekt. Es gibt manche Projekte, die werden angekündigt, da denke ich, oh nein, bitte nicht. Dann gibt es Projekte, wo ich sage, okay, das klingt interessant. Und dann gibt es die, die einfach passieren. Weißt du, so nicht gut, nicht schlecht, es ist, weißt du, obwohl genau das, hat es nicht Gott zu Moses in der Bibel gesagt, ich bin? Naja, auf jeden Fall war das so eine Show, auf die ich absolut null gehypt war. Und dann habe ich den Trailer gesehen und der Trailer, ich finde der Trailer ist nicht gut, also erst recht, nachdem ich jetzt die ersten zwei Episoden gesehen habe.
Von welchem Trailer redest du, vom ersten oder von dem ganz neuen, weil der neue ist schon ziemlich cool.
Von dem mit Major Tom.
Ja, das ist der neue.
Also,
ich finde den irgendwie cool, am Anfang befremdlich, aber auch ein bisschen cool. Und
ich finde es ziemlich doof, wenn Star Wars bekannte Pop-Songs nimmt und sie einfach nur in einer Twi'lek-Sprache oder so abspielt.
Das war huttisch.
Okay.
Und es ist das erste Mal, oder? Also ich meine, du sagst, es ist so allgemein gesagt, aber ich glaube, das ist noch nie passiert. Also
nee,
mitgekriegt.
Aber ich bin ja eh generell so in dem Camp. Ich finde, Star Wars sollte immer noch ein Ticken mehr außerweltlich sein, okay?
Ja.
Das ist mir das erste Mal aufgefallen in The Force Awakens. Haben das erste Mal Charaktere so ein bisschen sehr neumodern gesprochen. Also in den Prequels sprechen sie ja super altertümlich und geschwollen, aber das sind die Dialoge eh nicht gut. Und in der originalen Trilogie sprechen sie relativ zeitlos. Und in Serien wie The Mandalorian auch.
Darf ich dir kurz eine Anekdote erzählen dazu? Das hatte ich schon als Kind. Das hatte ich schon als Kind bei Rückkehr der Jedi-Ritter, das in der deutschen Synchronisation, ich weiß mal, was in der englischen gesagt wird, aber als Luke festgenommen wird in Jabbas Palast, meint Han Solo zu ihm, wie stehen die Aktien oder sowas? Mhm. Wie stehen unsere Aktien? Und das fand ich schon als Kind befremdlich.
Ja, ja.
Aktien? Jetzt, also, ich sag nicht, dass es keine Aktien im Star Wars-Universum geben sollte, aber der Spruch fühlt sich völlig deplatziert an.
Genau, genau. Und ich finde, seit The Force Awakens und auch in The Last Jedi gibt es so ein paar sehr neu moderne Arten und Weisen zu sprechen, die für mich Star Wars mehr in eine Box packen, die es nicht so zeitlos machen. Ich finde, die Originaltrilogie, die hat diesen Spagat am besten hingekriegt. Es wirkt weder geschwollen oder künstlich operettenmäßig. Außer natürlich, wenn Vader spricht, aber dann ist es nicht künstlich. Oder wenn Obi-Wan spricht, aber dann ist es nicht künstlich. Aber so Figuren wie Luke, Leia, Han, die reden relativ zeitlos. Ich finde, das machen die bei Mandalorian zumindest in den ersten zwei Seasons auch so. Bei Andor ist es auch ziemlich so. Aber als ich dann wirklich Major Tom gehört habe im Trailer zu Skeleton Crew, das war für mich ein neues Level an, oh oh, das mag ich nicht. Also ich mag es einfach nicht, wenn Star Wars zu sehr in unserer Welt ankommt. Das nimmt mich halt einfach aus der Immersion raus, muss ich sagen. Also ich habe ja auch zwei beliebte Beispiele, einmal in den Prequels und einmal in den Sequels, wo es mich rausgenommen hat. In den Prequels fand ich es ganz schlimm, dass es ein Diner gab, das an die 50s angelehnt war. Weil ich dachte mir, gab es in der Galaxy Far Far Away die 50s? Gab es da auch den Fonz? Also, das war mir zu viel. Also, da gab es selbst diesen kleinen Kellner-Droiden, der aussah wie eine 50s-Kellnerin. Und ich, nee, das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Und dann natürlich Canto Bight in Last Jedi. Das war mir einfach zu krass, Monaco. Und da hat mir, es hätte ein bisschen außerweltlicher ausschauen müssen. Wenn ich mir so die Cantina-Bar angucke, ja, es ist eine Bar, aber es ist so außerweltlich, dass ich sage, das passt noch zu Star Wars. Aber das sind diese beiden Extrembeispiele. Aber Major Tom hat für mich den Kuchen gekriegt. Ich so, das geht bitte nicht. Bitte sagt mir nicht, dass ihr die neue deutsche Welle hattet. Aber es war die neue huttische Welle.
Ja, aber gut, aber guck mal, jetzt mal to be fair, das ist immer noch nur promotional. Das
ich
hat ja
weiß,
nichts
ich weiß.
Mit der Serie zu tun. Also wirklich nichts.
Ich weiß, aber selbst bei Star Wars in Promos gab es immer für die Serie geschriebene Scores oder für den Film geschriebene Scores. Also selbst die Musik in der Trailer-Kampagne war immer sehr Star Wars. Und selbst bei The Acolyte, was ich immer noch ganz furchtbar finde, da hörst du immer dieses Inception-boomende Geräusch, das sich auch so ein bisschen anhört, als wenn jemand gerade ganz doll Durchfall hätte. So.
Ja, aber guck mal, wir haben jetzt den gefühlt, also jetzt in den letzten, wie lange gibt's jetzt das neue Star Wars? Seit fast 10 Jahren, seit 2015. Wir hatten immer wieder, es fühlt sich immer sehr, sehr wie dasselbe an, die Trailer, wie sie gemacht sind. Weil sehr oft mit der Nostalgie gespielt wird. Es wird immer ein anderes Stück von John Williams genommen und leicht variiert als extra Trailer-Musik. Und ich fand das hier sogar fast ein bisschen zu ehrlich, weil die Serie sich ja wirklich so anfühlt. Also nicht, weil, weil Popmusik darin vorkäme, sondern weil es sich an vielen Stellen eben nicht wie das wie Star Wars anfühlt. Und das finde ich für Promomaterial halt sehr ähnlich, weil sehr ehrlich, weil sie da schon sehr früh damit kommunizieren an alle möglichen Zuschauer, okay, pass auf, das hier ist anders als das, was du sonst so siehst von Star Wars. Und darauf musst du halt vorbereitet sein.
Da hast du recht.
Das ist nicht immer ganz klar.
Da hast du recht, das gebe ich dir auch. Muss aber dazu sagen, dass immer ein anderes Stück benutzt wird von John Williams, das gebe ich dir nur halb recht, weil zum Beispiel in der kompletten Mandalorian-Trailer-Kampagne war immer die neue Musik von Ludwig Göransson, bei Boba Fett auch.
Ja, aber ich habe ja gesagt, bei der Hälfte der Sachen.
Ach so, bei der Hälfte, okay.
Bei gefühlter Hälfte der Sachen in den letzten 10 Jahren.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also wir kriegen immer wieder denselben Trailer.
Gerade bei den Sachen auf der Kinoleinwand oder sowas wie Obi-Wan Kenobi hast du natürlich absolut recht. Das stimmt. Gleichzeitig war ich da so, oh, ich bin mir nicht sicher, ob mich Skeleton Crew ansprechen würde. Und ich finde, die haben sich auch ausgerechnet für den Trailer ein paar der schlechtesten Shots rausgesucht. Weil jetzt, wo ich die Serie gesehen habe, muss ich sagen, die ist echt qualitativ hochwertig produziert. Die sieht echt gut aus, aber sie haben sich ausgerechnet so ein paar Shots genommen, die ausschauen wie auf dem klassischen Disney Channel. Da ist so eine Szene in so einem relativ leeren, unbelebten Raum, wo zwei Kids nebeneinander sitzen und die eine, na, wofür bist du drin? So nach dem Motto, was hast du angestellt? Und das sieht, ich so, oh, das sieht aus wie Drake und Josh. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Ja,
ja, zu viel von dem Suburban gezeigt.
Genau.
Und du siehst gefühlt nicht mehr davon in der Serie als in dem Trailer.
Genau,
das ist
genau.
Das ist der gleiche, die gleiche Totale, wenn er zum ersten Mal Richtung Schulbus rennt und wenn du das halt im Trailer genauso lange siehst wie in der Serie, denkst du im Trailer, die ganze Serie ist so.
Ja, absolut. Und ich wurde eines Besseren bewiesen, belehrt. Eines Besseren belehrt. Ich habe ja in meinem Video zum Trailer, wo ich mir dachte, wer will das? Da war ich aber auch ehrlich, das mache ich immer. Wenn ich mir einen Trailer angucke und mich ein Trailer nicht anspricht, sage ich aber, das ist nur ein Trailer. Und wenn die Serie oder der Film gut wird, dann springe ich vor eine Kamera und sage, ey, war super. Weil es gibt sehr viele gute Trailer zu schlechten Filmen, schlechte Trailer zu guten Filmen. Sowas gibt es ohne Ende. Und die Trailer-Kampagne hat bei mir nicht gezogen. Mhm. Es hieß auch, dass diese Serie so ein bisschen das Amblin-Feeling dir wiedergeben soll. Mhm. Wie diese Abenteuerfilme aus der Steven Spielberg-Ära, mhm. Goonies, ein bisschen mhm. E.T. und so.
Ja. Kann man das kurz erklären für die Leute, die es noch nicht kennen, warum Amblin-Filme? Das hört man jetzt öfter. Es gibt ja eine ganze Generation an Menschen, die das nicht kennen. Mhm. Das ist die Firma, die Spielberg gegründet hat. Mit wem als Geschäftsführerin?
Kathleen Kennedy, oder?
Kathleen Kennedy. Ja. Damit schließt sich ein bisschen der Kreis, die aktuelle Lucasfilm-Chefin. Mhm. Und die haben halt zusammen in den 80ern sehr viele Filme produziert und sehr viele Filme drumherum sind einfach entstanden, die dem nachgeeifert haben. Weil so der Abenteuerfilm für Kinder in den 80ern hat nochmal so ein neues Hoch erlebt.
Mhm. Und Goonies ist halt generell der Vorzeigefilm. Goonies war so, mhm. wenn Stand By Me ein ehrliches Drama war, so eine Coming-of-Age-Story, dann war Goonies der extrem spaßige Gegenentwurf. Das war eher für noch ein bisschen jünger, das war nicht wirklich Coming-of-Age, sondern das war halt eine Schatzsuche für Kids. Und Goonies ist auch so ein Film, der besser funktioniert, wenn man damit groß geworden ist, als wenn man den heute guckt, weil der ist halt wirklich schon für Kinder konzipiert.
Darf ich dir widersprechen? Ich habe Goonies erst vor 10 Jahren gesehen.
Wirklich?
Also ich war schon viel zu alt. Also ja. Auch wirklich hauptsächlich aus Interesse. Also wirklich ich glaube nicht mal vor 10 Jahren, ist vielleicht sogar nur 7 oder 8. Goonies ist immer an mir vorbeigegangen. Ich habe das nie gesehen, weil also gefühlt, ich kann mich natürlich jetzt auch täuschen, lief das nie mit den Öffentlich-Rechtlichen, sondern immer im Privatfernsehen. Und als ganz kleines Kind hatte ich noch keinen, hatte ich nur Zugang zu öffentlich-rechtlichem Fernsehen, weil mein Vater immer der Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks war und Privatfernseher brauchten sowas. Und heute guckt keiner mehr, wer wird Millionär als er. Aber so ist das halt. Und ich bin nicht damit aufgewachsen. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber ich habe ähnliche Sachen gesehen natürlich in den 80ern, die davon inspiriert waren. Ich würde sogar sagen, man kann sogar, wenn man ein bisschen weiterspinnt, muss man ja fast schon Back to the Future auch schon mit reinzählen. Mhm. Weil Michael J. Fox ja einen Jugendlichen spielt, halt etwas älter als die anderen und natürlich schon an Liebe interessiert und so weiter. Aber die Abenteuerfilm-Formel ist ja trotzdem recht ähnlich. Mein Standard-Abenteuerfilm als Kind war einer, und jetzt, ich vergesse immer den Namen, aber mal gucken, ob du ihn kennst. Die junge Jodie Foster. Weißt du noch, dass die mal einen Abenteuerfilm gemacht hat als Kind? In den sogar Ende 70er war das, glaube ich, sogar. Ich muss jetzt nachgucken auf IMDb, weil mir immer der Name nicht einfällt. Das ist irgendwas mit Candle. Und Jeremy.
16 Candles.
Nein.
Was
ist 16 Candles?
16 Candles ist kein Abenteuerfilm, aber es ist ein John Hughes Coming-of-Age-Film.
Ah, okay. Nee, leider nicht. Es ist mit Candles, so heißt nämlich das Schloss, um das es geht. Es geht auch um einen Schatz natürlich, um einen versteckten Schatz. Und es ist auch mit, wie heißt der nochmal? Hier der berühmte Schauspieler, der Englische. Ich komme gleich drauf. Warte. Oh Gott, die hat so viele Sachen schon als Kind gemacht. Die war ja wirklich ein Kinderstar. Selbst Bonanza und sowas sehe ich gerade. Es heißt so ähnlich wie Candle Shore oder so.
Ich weiß es nicht.
Kennst du den nicht? Candle Show. Abenteuer auf Schloss Candle Show heißt es auf Deutsch. Und der Film selber heißt, glaube ich, in Wirklichkeit nur Candle Show. Und wenn mein Internet jetzt ein bisschen schneller wäre. David Niven habe ich übrigens gemeint. Mhm. Den britischen Gentleman schlechthin quasi. Den kennst du gar nicht. Norman Toker war der Regisseur. Ich habe den als Kind halt rauf und runter geschaut. Da wird sie als amerikanisches Waisenkind, ich glaube, es ist sogar ein britisches Schloss, da reingegeben und wächst in der Familie dort auf. Und David Niven ist halt der Butler dort. Und am Ende des Tages suchen sie halt einen Schatz, den der Vorbesitzer des Schlosses quasi dort versteckt hat. Mein Gott, ich habe aber den Film geliebt. Da habe ich ja sehr kleines Kind geschaut. Das war so für mich die 80er. Und die Goonies haben das gechannelt. Die Goonies haben das gechannelt. Als ich den Film dann vor 10 Jahren oder so geguckt habe, habe ich gedacht so, oh mein Gott, ist der toll. Den hätte ich als Kind rauf und runter geschaut. Also Goonies ist so ein herzallerliebster Film. Ich glaube, es hilft aber, dass ich halt in den 80ern geboren bin. Und dass ich halt mit Filmen wie diesen aufgewachsen bin. Dass ich trotzdem so nostalgische Gefühle kriege bei etwas, zu dem ich sonst keine Verbindung haben sollte. Na? Um jetzt ursprünglich darauf zurückzukommen, was du gesagt hast über Goonies.
Ja, ich habe Goonies auch viel zu spät geguckt.
Deswegen, ach so, echt?
Ich habe Goonies erst geguckt, als Sebastian mir den auf Blu-ray geschenkt hat. Ich fand den mega süß. Ich glaube aber erneut, wenn ich kleiner gewesen wäre und den damals schon geguckt hätte, hätte ich mehr damit anfangen können. Ich finde den aber trotzdem extremst charmant. Was uns jetzt endlich zu Skeleton Crew bringt und das Kurzfazit, das ich jetzt ziehen kann nach den ersten zwei Folgen. Du hast mir ja schon geschrieben, dass es dir ziemlich gut gefallen hat und dass du es charmant findest. Ich weiß aber, dass du und ich selten Eye to Eye sehen bei Star Wars, weil ich fand, also Acolyte fand ich so schlimm, das ist für mich das neueste absolute Tief von ganz Star Wars. Ich find's schlimmer als die Sequels, ich find's schlimmer als die Prequels, ich find's schlimmer als das Holiday Special. So, also ich find's wirklich, das ist für mich, ich bin so froh, dass diese Scheiße gecancelt wurde. Ich bin dankbar, dass endlich mal was passiert ist und man gesagt hat, nein, ihr könnt euch nicht alles erlauben, das hört auf. Aber Skeleton Crew, ich so, okay, Trailer sehen aus. Hab's angemacht und ich muss sagen, nach zwei Episoden kann ich sagen, es ist für mich, wie du gesagt hast, echt charmant. Es ist putzig, das Schauspiel ist auch besser, als ich dachte. Es ist jetzt nicht irgendwie grandios oder mega Standout, aber es ist absolut passabel für das, was sie erzählen. Also von den Kids her, es wirkt zwar schon ein wenig so vom Kinderschauspiel sehr Disney Channel. Oh, wow. Ah. Und ich glaube, es wird ganz spannend zu sehen, wie dieses Schauspiel auf das Schauspiel eines Jude Laws trifft, weil der ist ja, den deutet man ja zumindest schon an in den ersten zwei Episoden, wie das so sein wird. Aber nachdem ich all das gesagt habe, es ist für mich eine charmante Serie, es ist für mich eine putzige Serie, es ist eine Serie, wo ich zumindest nach den ersten zwei Episoden sage, ja, ich will erstmal am Ball bleiben und das nicht nur für die Arbeit, weil ich es unterhaltsam finde. Aber es ist erneut etwas, was mir ein bisschen, ja, da fehlt mir ein bisschen die Star Wars Magie, muss ich sagen. Also es ist erneut, als Abenteuer-Vibe ist das echt süß. Und ich weiß, sie wollten auch was Eigenes machen und all power to them. Und für das, was es ist, macht es auch Spaß. Aber ich wünschte mir mal wieder so ein Projekt, das mich so richtig in diese Star Wars Welt und Star Wars Mythologie reinzieht. Ich muss sagen, selbst Andor hat das ja für mich nicht gemacht. Ich finde Andor phänomenal geil. Also unfassbar geil sogar. Aber es ist ja schon fast ein Kulturschock, wenn man von dieser Space Opera Fantasy Nummer kommt und dann so etwas wie Andor sieht. Andor ist eher HBO, Political Thriller, fast alle über natürlichen Aspekte aus Star Wars rausgeschrieben und sich wirklich auf diesen Polit-Thriller konzentriert und gleichzeitig ein Kriegsdrama mit drin hat. Und ich finde es super. Also ich, Andor sind wir ja wirklich einer Meinung. Aber einfach nur die klassische Space Opera Magie oder Space Western, wie es zum Beispiel die erste Season von Mandalorian gemacht hat, weil es war so nonverbal und einfach atmosphärisch und in dieser Welt von Star Wars so ein bisschen rumlatschen und Sachen erkunden. Das habe ich hier noch nicht. Aber du hast recht, es ist keine schlechte Serie, es ist sogar eine ganz gute Serie und ich bin dankbar, sie geguckt zu haben. Ich hätte sie nicht geguckt, wenn ich nicht dafür ein Video gemacht hätte oder wenn ich nicht mit dir den Podcast dafür hätte. Und deswegen, das ist einer der Momente, wo ich dankbar bin, dass mich meine Arbeit dazu nötigt, das zu gucken, dass ich dann sagen kann, Gott sei Dank, das ist ja doch sehr nett.
Ich glaube, das ist nicht wahr, weil ich glaube, die hätten viel zu viele Leute gesagt, du, das ist gut, schau's ran.
Ja, aber da hätte ich vielleicht, wieder erst so einen Monat oder zwei geguckt, weißt du?
Weil
ich
ja, das kann ja sein, so bist du ja. Also du hast ja bis heute Better Call Saul nicht geschaut, genau. Das ist egal, was die Leute sagen.
Aber ich find's echt, also das Wort, das du benutzt hast, charmant, das trifft ziemlich.
Ja, aber ich würde gerne die Star Wars Magie adressieren, die du gerade erwähnt hast, weil da sehe ich Skeleton Crew aus einer anderen Perspektive als du. Ich finde die Channel-Star-Wars-Magie aber anders. Die Channel-Star-Wars-Magie als Meta-Kommentar.
Ja, aber davon habe ich auch langsam genug, ehrlich gesagt.
Ja, aber so viel haben wir das gar nicht in Star Wars. Also ich meine, nicht als die Art von Kommentar. Weißt du, die einzige Vergleich, und das ist genau der, der dir nicht passen wird, ist für mich The Last Jedi. weil das Ende von The Last Jedi genau das macht. Und Star Wars macht natürlich Meta-Kommentar-Channel. Yeah. Das kann man jetzt genau dafür kritisieren, aber das ist einer der Gründe, warum ich The Last Jedi so liebe. Weil er für mich so diesen Mythos, also um jetzt dein Wort wieder zu benutzen, den Mythos des Luke Skywalker für mich so zementiert mit dem letzten Shot, mit dem Jungen, mit dem Besenstiel. Das sind wir, die Zuschauer, die so zu Luke Skywalker aufsehen und der Film hat ihn am Ende genau auf dieses Podest gestellt. Und das ist etwas, was diese Serie hier von Anfang an auch so channelt aus der Perspektive der Kinder. Sie zeigen noch mal Jedi aus der Perspektive der Kinder. Und da bin ich total gefangen davon, muss aber auch anerkennen, natürlich ist das ein Meta-Kommentar und es ist ein offensichtlicher Meta-Kommentar und es ist so, gerade in der ersten Folge, also auch da wieder Kudos an den Trailer, so fühlt sich die Serie auch erstmal an. Nicht passend zu Star Wars. Es wird viel besser mit der zweiten Folge, auch aus inhaltlichen Gründen, weil, obwohl das eine Kinderabenteuer-Serie ist, ist das etwas, wo man spoilern kann und spekulieren kann. Und das werden wir dann am Ende dieses Podcasts auch tun, in einem kleinen Spoiler-Part. Deswegen möchte ich da nicht so viel vorwegnehmen. Aber alles, was in der zweiten Folge passiert, Eve, und da wirst du mir ja recht geben, stellt auch das, was in der ersten Folge passiert, sogar in Frage, um es wieder mehr in Star Wars reinzuhieven. Und das finde ich schon wieder, allein deswegen fand ich schon die zweite Folge deutlich besser. Und am Anfang fand ich die Serie nur charmant. Also nur charmant im Sinne von, hey, gute Kinderdarsteller, es ist toll gefilmt, es ist toll produziert, es channelt als Meta-Kommentar eben diese Star-Wars-Magie. Aber ich gucke das auch und denke die ganze Zeit, das ist aber nicht Star Wars. Das ist nicht Star Wars, das ist zu befremdlich, das ist zu 80s. Also die kleinsten Dinge da drin sind 80s. Also ich meine, gut, Schulbus gibt's auch heute noch. Aber wie er dargestellt wird, ist amerikanischer Schulbus in den 80ern zusammen mit dem genervten Fahrer. In dem Fall ist es halt nur ein Droide. Und alles sieht so aus wie ein Amblin-Film. Ich bin sogar der Meinung, ich hätte einige Gags wiedererkannt. Ich kann nur mit dem Finger nicht drauf zeigen. Also zum Beispiel, als sie an diesem vermeintlichen Bunker lauschen und sie dann mit der Schaufel da draufschlägt. Ich garantiere dir, ich habe den Gag schon mal irgendwo gesehen. Ich kann nur mit dem Finger nicht drauf zeigen.
Also es kam mir auch sehr bekannt vor.
Jetzt kriege ich 10.000 DMs, welcher Film es war, aber in dem Fall bin ich dankbar dafür, weil wo war das, wo Kinder, ich glaube, es waren sogar Kinder, nach den Stimmen der angeblich Toten hören und dann wird er so draufgeschlagen und man erschreckt sich. Das ist ein geklauter Gag. Und so fühlen sich viele der Gags an. Viele Dynamiken kennt man genauso. Wie du schon sagst, ne? Dann sitzen die da und müssen darauf warten, dass sie zum Rektor reingeholt werden. Das ist einfach Klischee 101 Highschool-Film, Coming-of-Age-Abenteuer-Filmgeschichte. Alles davon. Und dann kam die zweite Folge und sie channelt noch mehr die Star-Wars-Magie im Sinne von, dass sie da wirklich eintaucht. Und die hat halt diesen, was du ja sagst, du hast ja den Cantina-Moment erwähnt. Das ist Star-Wars, weil das so was Eigenes ist. Und obwohl so vieles davon einfach Piratenfilm channelt, hatte ich zum ersten Mal seit langem in Star-Wars wieder diesen Cantina-Moment.
Ja,
das stimmt. Als sie zum ersten Mal über diesen Markt laufen. Das hatte ich das letzte Mal so, nicht in Star Wars, sondern in Hellboy 2, als sie über den Markt gehen. So, beste dass man Seele. Wirklich das Gefühl hat, man taucht so ein in eine Welt und das ist so durchdacht und durch die vielen Puppen und all diese praktischen Effekte wirkt es so echt und so greifbar und belebt und das ist halt auch Star Wars für mich. Und weißt du, ich habe einen ganz anderen Abgleich in meinem Inneren gehabt die ganze Zeit mit dieser Serie. Ich bin von Anfang an da reingegangen und habe gedacht, ist es was für meinen Neffen. Der wird bald 8 und ich habe dir die Geschichte hier schon mal erzählt. Star Wars ist noch ein schwieriges Thema, weil er lässt sich leicht gruseln. So, ist halt so, ne? Manche Kinder sind zart, der ist 7. So, und ich habe aber gemerkt, ich verliere langsam an Marvel. An Minecraft habe ich schon lange verloren, aber ich verliere langsam an Marvel, weil Disney Plus ist ja sehr clever. Die haben so Serien wie Amazing Spider-Man and His Friends oder so, oder Spider-Man and His Amazing Friends oder wie das heißt, was weiß ich. Das ist für kleinste Kinder. Der kennt alle Avenger. Der hat noch nie in seinem Leben einen MCU-Film gesehen, geschweige denn eine Zeichentrickserie, die für etwas ältere Kinder ist. Der ist noch nicht, wie soll ich sagen, der ist noch nicht damit richtig sozialisiert und trotzdem kennt er jeden Avenger. Captain America ist ein absolut Favorite, gefolgt von Spider-Man. Also, man hat ihn schon. Und das waren so Sachen, da war, glaube ich, 5 oder so, als er schon alle Avengers kannte. Da dachte ich, oh Gott, ich muss intervenieren. Ich bin ein guter Onkel, ich bin der coole Onkel. Ich muss ihm Star Wars näher bringen. Aber wie mache ich das? Die Filme kann ich mir noch nicht zeigen. Ich finde, Clone Wars ist auch kein guter Einstieg, weil das versteht man nicht, ohne Episode 1 gesehen zu haben. Also, was mache ich denn jetzt? Und dann dann kam zum Glück Lego Star Wars raus. Und ich habe mit ihm Lego Star Wars gespielt auf der Xbox. Und du kennst doch diesen Moment. Ich erzähle jetzt für alle, die noch nicht gehört haben, erzähle ich ihn wieder. Ich drücke ihm den Controller in die Hand. Ich sitze neben ihm. Die blauen Buchstaben leuchten auf. Und ich sag es in meiner Nerdkulturstimme. Es war einmal vor langer Zeit in einer Galaxie weit, weit entfernt. Sag ich ihm das so ins Ohr. Und dann, bam, knallt die Schrift rein, Star Wars, die Musik ertönt. Er sitzt vorm Fernseher und ich kriege immer noch Gänsehaut und muss fast heulen, wenn ich daran denke, wie er da sitzt mit dem Controller so fest in der Hand und guckt so auf den Fernseher und sagt, wow. Und dann habe ich gedacht, oh geil. Mein Neffe liebt Star Wars. Mittlerweile hat er, also Lego, über Lego Star Wars habe ich ihn gekriegt. Also er hat Raumschiffe, der liebt Luke Skywalker. Also all diesen Meta-Kommentar sehe ich in ihm schon wieder. Ich sehe es ja in mir wieder. Wer von uns beiden oder von euch da draußen hat noch nie einen Besen stehen in die Luft gehalten? I channel you. Jeder von euch. Und wenn es nicht das war, dann war es die Papprolle vom Geschenkpapier. Jeder von uns hat schon mal das Lichtschwert in die Luft gehalten. Ausnahmslos. Und mein kleiner Neffe.
Aber du wolltest sagen, I challenge you, nicht I channel you, oder?
Challenge you, ja, um Captain zu werden. Ja. Ja, aber das ist, es ist so ein magischer Moment für mich gewesen. So, und das war der Abgleich die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich kann immer noch nicht A New Hope zeigen. Ich habe mir schon szenenweise Sachen aus Star Wars gezeigt, wo ich dachte, guck mal hier, Hoff, da greifen die Bösen, die Rebellen an. Und so sieht das dann aus. Und wenn du älter bist, guck mir das auf dem großen Fernseher und richtig, ne? Also solche Sachen, ich habe ihn schon angeteased. So, und da hat er auch richtig Bock drauf. Also der liebt, also wirklich all diese, er liebt alles an Star Wars, ohne es je gesehen zu haben. So wie man es halt lieben kann. Und ich guck Skeleton Crew. Ich muss dazu sagen, ich habe das nicht wie du zu Hause gesehen oder wie ihr zu Hause am Fernseher, im Streaming. Sondern ich war auf so einer Fan-Preview, die gab es deutschlandweit, in Berlin, in München, ich glaube, die gab es auch noch in anderen Städten. Und ich konnte es einen Tag nur vorher sehen, aber in einem vollen Kinosaal. In einem vollen Kinosaal, mit Kindern teilweise. Und ich saß da mit meinen Freunden und wir haben das zusammen, also wirklich schön in der Christopher Nolan-Reihe, wobei es war nicht dritte, es war, glaube ich, die vierte Reihe, möglichst weit vorne. Ich will ja vorne sitzen als hinten. Und ich sitze da und denke, das ist mein Abgleich. Das muss für Marcel passen. Und dann fängt es an und ich denke so, oh ja, könnte sein. Ja, okay, das muss ich ihm vorlesen. Oh, Raumschiff, geil. Ist ein bisschen düster. Und jetzt passiert das. Und dann ist scheiße. Ich glaube, ich kann es mit ihm gucken, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht zu gruselig noch für ihn ist, weil der Einstieg schon düster ist und es gibt so kleine Soft-Horrorfilm-Abenteuerfilm-Vibes. Also mit Skeletten, mit verlassenen Raumschiffen. Das sind so Sachen, die sind richtig schön atmosphärisch, aber schon eher für etwas ältere Kinder, fürchte ich. Jetzt habe ich es aber gestern nochmal geschaut. Und das mache ich übrigens auch nicht so oft. Eine Star Wars-Serie, die Folgen einfach nochmal gucken. Kommt selten vor. Und ich habe die sofort nochmal geschaut. Und beim zweiten Gucken habe ich gedacht, ich glaube, das geht schon. Da müsste man sich rantasten. Ich bin gespannt, was andere Eltern berichten können. Muss ich mir ein bisschen einlesen. Kinder sind halt unterschiedlich, deswegen ist das schwer zu sagen. Aber wenn ich überlege, dass ich mit 13 Pulp Fiction gesehen habe, die wir ja im Podcast noch nicht beredet haben, dann könnte Skeleton Crew schon langsam gehen, glaube ich. Und das ist meine große Hoffnung, weil ich sehe mich gerade. Guck mal, du guckst, wenn du in die Kamera guckst, du siehst, ich habe was an.
Es ist mir jetzt auch gerade erst aufgefallen, dass das tatsächlich ein Game of Thrones Winterpulli ist. Ein
Stark-Pulli. Ja, das auch, aber es ist ein Ugly Christmas Sweater. Ja. Nur ein Game of Thrones Style. Aber es ist ein Ugly Christmas Sweater. Das habe ich gerade an und ich sehe mich von meinem inneren Auge in meinem Boba Fett Ugly Christmas Sweater, sehe ich mich auf der Couch lümmeln mit meinem Neffen und ich glaube, wir schauen Skeleton Crew. Und das ist so geil, dass sie das wirklich über Weihnachten releasen, wenn ich daheim bin. Dann gibt es von den 8 Folgen, sollten bis dahin so 4, 5 schon da sein. Und das ist perfekt. Perfect Timing. Wirklich Kudos. Auch weil die Serie ja prinzipiell sehr gut aufgenommen wird, sowohl von Kritikern als auch vom Publikum. Perfect Timing. Ich glaube, die haben es ja auch nach hinten verschoben, ne, Richtung Christmas. Das hätte eigentlich viel früher kommen können.
Ja, ich glaube
auch. Also ich bin eher hin und weg. Und ich fühle mich total angesprochen als der Onkel, der es mit seinem Neffen gucken will. Aber ich muss auch sagen, dass die Serie wirklich sehr mein inneres Kind anspricht. Also ja, der Metakommentar funktioniert wie bei Stranger Things. Egal, ob man alles gesehen hat.
Was krass ist, ist, dass Showrunner ist ja John Watts.
Mhm.
Der uns diese neue Spider-Man-Trilogie gegeben hat. Homecoming, Far From Home und No Way Home.
Ja.
Das heißt, in diesem Highschool-John-Hughesigen, da fühlt er sich ja sowieso wohl. Das
stimmt,
so,
stimmt.
Das ist so sein Ballpark. Und ich meine sogar, wie unsere Hauptfigur Wham, meine ich, heißt der, oder Wim?
Wim.
Dem Bus hinterher rennt, erinnert sehr an einen Peter Parker, der den Bus verpasst.
Ja, schon ein bisschen.
Und dann zu spät zur Schule zu kommen und noch gerade so zu düsen, das ist sehr Marty McFly.
Mhm.
So, aber Regisseur der zweiten Episode, die gerade so opulent ist, was die Kostüme angeht, ist David Lowery. Sagt dir der Name was?
Das habe ich ja auch erst in den Credits dann gecheckt, ne? Also ich saß ja auch da im Kino und guck dann die Credits und dann sehe, oh, das ist die Folge. Ich wusste ja, dass der Regie führt, aber ich wusste nicht, dass die jetzt von ihm ist, weil das habe ich nicht kommen sehen.
Also er hat das mit Abstand, bei Disney hat er schon mal was gemacht. Und zwar das mit Abstand beste Live-Action-Remake, das die bisher je gemacht haben.
Ach, welches?
Und das, was viel zu wenig Leute geguckt haben. Was? Pete's Dragon.
Pete's Dragon ist von ihm?
Mhm.
Ich hab so viel Positives davon gehört und ich hab's aber nur nie geschaut, weil ich den Originalfilm auch noch nie gesehen habe.
Ach, der ist auch süß. Aber bei Pete's Dragon, das ist wirklich mal ein Remake, das auch ein paar Sachen anders macht. Also, was ein Remake eigentlich machen sollte. Also, die meisten dieser Disney-Live-Action-Remakes sind ja wirklich Beat für Beat der gleiche Film. Nochmal, nur ein bisschen länger. Zwei Songs mehr. Und
mehr. Und, naja, egal. Ich wollte gerade sagen, weniger.
Ach, haben
Szenen. Sie irgendwo auch mal was gekürzt?
Mhm.
War da nicht was?
In König der Löwen. Das erwähne ich immer wieder, haben sie meiner Meinung nach die wichtigste Lektion, die Simba lernt, rausgeschnitten, wo ich richtig wütend war, und zwar Rafiki, wenn er ihn trifft, da gibt es diese großartige Szene, wo Rafiki mit seinem Stock kommt, ja, und ihm auf den Kopf haut.
Mhm.
Und sagt er, ah, that hurts, und er, yeah, but it is in the past, ja, und er, it still hurts, yeah, the past can hurt. But as I see it, you can either run from it or learn from it. Und probiert ihn nochmal zu hauen und Simba hält den Stock auf.
Mhm.
Ja, und das ist seine Lektion. Das ist super. Und es ist so wenig und Kinder lernen da richtig was. Diese Szene wurde komplett rausgeschnitten. Stattdessen hat man... Und
ein Mistkäfer.
Nicht ein Mistkäfer, ein Kackeball. Ein Giraffenkackeball. Und die Odyssee bis hin zu Rafiki beobachtet. Und da dachte ich mir auch, boah, der VFX-Artist, der jetzt zum fünften Tag hintereinander überarbeitet nach Hause kommt und seiner Frau sagt, der Kackeball ist bald da. So. Also das ist ja richtig schlimm. Und der beste Song in König der Löwen war für mich immer Be Prepared von dem großartigen Jeremy Irons. Und dass sie aus diesem Song einen Poetry Slam gemacht haben, also da wollte ich ja kotzen. Also da wollte ich ja wirklich kotzen. Das ist der pompöseste und krasseste Villain-Song ever.
Okay. Ich erinnere mich an den Rant. Also jetzt hast du ihn fast durch. Also musst du noch kurz über den nächsten Song reden.
Nee, das war's. Ansonsten in Beauty and the Beast, beste Szene in dem ganzen Film, ist, wenn Belle sich entscheidet, zurück zu ihrem Vater zu gehen und er ihr das auch erlaubt, haut sie ab und das Biest lässt so einen biestigen Schrei raus. Und dann dün, 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 dün. Gänsehaut, jetzt, wirklich, nur dran gedacht, Gänsehaut. Und in der Disney Live-Action-Version, Live-Action in Anführungsstrichen, kommt diese Abscheulichkeit an CGI-Biest raus, stellt sich auf einen Balkon und anstatt diesen biestigen Schrei rauszulassen, singt er einen originalen Song, der für diesen Film geschrieben wurde, der im Grunde genommen so geht. Ich bin traurig. Oh, sie ist weg. Oh, das ist so traurig. Und ich... Oh, es ist zum Kotzen scheiße.
Da darf ich an der Stelle auch ganz kurz noch mal ein paar Leute triggern und dann werde ich, anders als du, jetzt keine ewige Ausführung dazu machen.
Oh, aber du hast doch vorher eine ewig lange Ausführung gemacht.
Ja, das stimmt. Nee, ich werde es jetzt nicht so gut begründen wie du, will ich damit sagen. Ich finde den ersten, die schön, also das Original schön und das Biest finde ich völlig überbewertet und ich mag das Remake ein bisschen lieber.
Und damit enden wir diesen Podcast von Nerd und Kultur.
Herrlich. Was kann ich bei Schön und das Biest wieder auseinandergehen? Aber egal.
Ja, auf jeden Fall Skeleton Crew Folge 1 ist halt sehr, wie du gesagt hast, es ist John Hughes, es ist High School, es ist Junior High erst recht. Komplett mit, ist auch ein bisschen Simpsons drin. Für mich ist der kleine Elefant Neil, das ist Milhouse, während der andere Bart Simpson ist. Der eine ist ein Draufgänger und der andere nicht, aber er folgt gerne mit. Haben wir noch diese zwei Mädels.
Ist er Bart Simpson? Ist nicht Fern Bart Simpson?
Ja, auch.
Oder kennst du die Folge, in der Bart Simpson sich in sein weibliches Äquivalent verliebt?
Nein.
Sie ist eigentlich. Kennst du das nicht?
Nein.
Er verliebt sich in ein Mädchen, das auch so ein bisschen mal auf Chaos aus ist.
Ah, doch, ja.
Eine alte Folge natürlich.
Ja.
Und, ja. Aber du sagst schon was Wichtiges: Figurenkonstellationen sind, wie man sie immer kennt.
Ja.
Aus allen vergleichbaren.
Zwei Jungs, zwei Mädels. Ich finde, so sehr sich diese Serie entfernt von Star Wars, da ist mir trotzdem etwas negativ aufgefallen. So plump sind die Star Wars-Zitate. Und ich rede nicht von den Meta-Zitaten, die du davor hattest, wie wenn kleine Kinder mit Lichtschwertern spielen, das ist ja irgendwie süß. Oder dass sie das auf ihren iPads nachlesen, was ich schon wieder doof finde. Aber die Eröffnungsszene der Serie ist ja, die Piraten greifen an. Weil wir erfahren, das spielt auch zeitlich ist es anzuordnen wie Serien wie Mandalorian. Also spielt halt zwischen.
Spielt im Mandoverse.
Genau.
Parallel. Spielt
zwischen Jedi und Force Awakens. Und diese Piratenplage, die hat man ja schon gesehen in Mandalorian und auch ein bisschen in Boba Fett. So. Und 1:1, die Sequenz, wie die Piraten angreifen, wie das inszeniert ist, ist erneut A New Hope. Aber so richtig. Mhm. Also du hast da wirklich die Shots von den Leuten an Bord dieses republikanischen Schiffs.
Sie machen sogar die gleiche Mimik.
Genau, die darauf warten, oh, jetzt ist gerade die Ruhe vor dem Sturm, dann greifen die an. Dann kommt ein Typ mit einer Maske, grapscht einen am Hals und sagt, wo ist das und das? Und der sagt, ey, wir sind ein diplomatisches Schiff. Und ich,
ja, das ist mir bei dir zu viel. Aber es ist irgendwie cool inszeniert. Also, wo ich wirklich gedacht habe, ja, also ich habe da hauptsächlich drüber nachgedacht, ob ich es meinem Neffen zeigen kann. Aber ich fand's hart an der Grenze. Ich fand's an vielen Stellen deutlich drüber, aber ich fand's irgendwie noch charmant genug.
Was ich charmant fand, war, dass der Werwolf back ist. Der Werwolf, den George Lucas uns genommen hat und durch eine Shisha-rauchende Echse ersetzt hat. Den haben wir jetzt und es ist ein saucooles Kostüm. Also erinnert mich zwar ein bisschen an und an alle meine Power Rangers-Fans da draußen. Kennt ihr noch Golda? Kennst du Golda?
Nee.
Google mal schnell Golda, bitte. Power Rangers Golda.
Power Rangers Golda.
G-O-L-D-A-R.
Ja, okay. Ja, er hast recht. Der sieht wirklich so aus. Rote Augen, blaue Haut, haarig. Ja, goldene Rüstung in dem Fall, aber.
Ja. Okay, und der zweite Verweis, es gibt noch zwei weitere Verweise, die ich ein bisschen doof fand. Der eine war das Mädel, ich glaube, sie heißt Fern.
Ja.
Ja. Sie kann nicht mitbiken, weil was fehlt ihr? Was fehlt ihr, Marco, damit sie nicht mit
der Energiewandler, aber das ist ja typisch Star Wars.
Power Converter!
Ja.
Ja, wollte sie auch zur Tashi Station? Und ich so, oh, das ist ja aber toll. Und,
aber das ist ja typisch für Star Wars, also es ist ja nicht nur im New Hope, oder?
Doch.
Nee, ich glaube, das kommt woanders auch noch vor.
Und die kleinen Elefantenbrüderchens und Schwesterchens von Neil gucken sich das Star Wars Holiday Special an.
Das war cool.
Das fand
ich nicht. Das war cool. Die haben das sogar extra neu gedreht, ne?
Ich weiß, also, aber
Die konnten nicht das alte Material verwenden, das war zu schlecht dafür. Und dann haben sie Leute bezahlt, dass sie das Holiday Special nachdrehen.
Aber du darfst das nicht vergessen. Das alleine
macht mir Freude.
Wenn sie das Holiday Special gucken, dann sehen sie aber auch Han Solo, Luke, Leia, Darth Vader und ein Cartoon mit Boba Fett. Das ist das Problem, was ich damit habe.
Nee, warte mal, aber im Holiday Special ist das ja schon das Programm, das Fernsehprogramm.
Ich weiß.
Und sie gucken das Fernsehprogramm und nicht das Holiday Special.
Okay, fair.
Und das Holiday Special, ich mag das eigentlich, dass nicht alles aus dem Holiday Special nicht Kanon ist. Bestes Beispiel dafür ist wer? Boba Fett. So, also man kann natürlich Sachen aus dem Holiday Special nehmen und sie wiederverwenden. Und in dem Fall war es vor allem auch nicht zu albern zur Schau gestellt. Weißt du, was ich meine? Ich fand das so eigentlich ganz okay, dass die Kinder da sitzen und das gucken. Passt irgendwie. So. Ja, egal. Und du sagst ja auch so schön, die sehen ja auch so Max Rebo aus, die Familie. Und das fühlt sich ja auch schon sehr Star Wars-ig an. Oder
aber sie reden. Sie reden und sie machen nicht.
Weil sie keine Ottolaner sind.
Was sind sie dann? Ottifanten.
Nee, also sie haben halt gesagt, dass es keine Ottolaner sind.
Ottifanten.
Sie wurden drauf angesprochen. Also John Watts und Christopher Ford was, glaube ich, sein Co-Writer. Und sie haben gesagt, was sie nicht gesagt haben, ist, dass sie das Design wollten von einem Max Rebo. Was sie aber gesagt haben, ist eben nicht die gleiche Rasse wie Max Rebo. Und deswegen sehen sie auch nicht gleich aus. Weil wenn du sie nebeneinander hältst, das ist eine andere Art von Rüssel, ist eine andere Körperproportion. Das ist schon, wie haben sie gesagt, also sie waren auch ein bisschen erbost darüber, dass sie immer wieder auf Max Rebo angesprochen werden, weil da haben sie ja offensichtlich das Design geklaut, das muss man schon sagen. Dadurch, wie er redet, dadurch, wie sie sich alle benehmen, konnten sie halt nicht die gleiche Rasse nehmen. Und das Kostüm ist ja auch anders. Also auch ganz andere Staturen alles. Also der ist ja schon, Neil, wie wir in der Serie haben, ist ja schon so groß wie Max Rebo. Mhm. Also hätte er jetzt noch kleiner sein müssen oder was machen wir da jetzt? Oh, und deswegen ist es kein Ottolaner. Es gibt auch eine Begründung, die ich noch gehört habe, dass die Ottolaner, also Max Rebo in Wirklichkeit mit den Füßen spielen würde und hätte keine Arme.
Ja, angeblich gab es da ein Redesign. Das war früher so und dann wieder umdesignt, weil jetzt, wenn du dir den als Actionfigur kaufst, hat er da Beine, die aus seiner Windel rausgucken.
Der hat auch im Film Arme.
Ja.
Also er hat im Film Arme. Das ist eine alte Zeichnung, ein altes, es ist schon lange nicht mehr Kanon, dass Ottolaner keine Arme haben. Weil im Film sieht man ja, dass sie Arme haben. Da spielt er nicht mit seinen Füßen, da spielt er mit seinen Armen. Deswegen ist er albern. Ja, Max Rebo ist ja unser persönlicher Liebling. Man erinnert sich an unsere Boba Fett Podcasts.
Ich war so dankbar, dass du meinen Hashtag verbreitet hast. Das war so krass. Da wurde mir das erste Mal aktiv klar, du guckst meine Videos.
So. Was war der Hashtag nochmal? Max Rebo Lives?
Ja.
War es das? Ja.
Ja, weil ich habe das einem Boba Fett-Video drin gehabt, als da diese Bombe losging in der Bar und wir nicht Max Rebos Leiche gesehen haben. Und dann hast du auf einmal in dein Fazit-Video von The Book of Boba Fett, das war es auch so ein bisschen The Good, The Bad and The Ugly war vom Thumbnail. Ein ziemlich gutes Thumbnail.
Danke.
Und da hast du dann diese Explosion aus The Book of Boba Fett gegengeschnitten mit der Szene aus Robot Chicken, wo er die Explosion dieses fliegenden Vehikels da über der Sandwüste überlebt.
Der Yacht von Jabba, ja.
Ja, genau. Und, oh man, I got a gig! Man! Und dann hast du einfach meinen Hashtag runtergehauen und ich war so happy. Ich habe gehofft, dass andere YouTuber dann auch noch dir Folge leisten, aber und dass ich dann richtig was losgetreten habe. Aber ich bin glücklich genug, dass es bei dir angekommen ist und für die Ewigkeit in einem deiner coolen Essays drin ist.
Ich glaube, dafür kam das Video auch zu spät. Es war ja keine Review, sondern es war eine Sammlung an Referenzen in Boba Fett. Weil Boba Fett noch mehr aus anderen Sachen geklaut hat, als die anderen Star Wars Entries.
Yeah.
Also bei Skeleton Crew kann man auch hier und da überall mit dem Finger drauf zeigen, aber wenn eine Serie es völlig übertrieben hat, dann war es The Book of Boba Fett. Also da wurde ja wirklich aus so vielen Filmen und Serien wurden Sachen zusammengeklaut und zusammengestrickt, dass mir das ein eigenes Video wert war. Unter anderem
It's Morphin Time!
Na gut, gehen wir zu Skeleton Crew zurück. Neil ist schon der heimliche Star von allen, das kann man schon sagen.
Ja, der ist so süß.
Also ein common Ding, was ich auf Twitter und so gelesen habe, war wehe, Neil passiert was. Der ist jetzt schon der beliebteste. Und es wurde auch viel gefordert, dass KV mehr Screentime kriegt, der Cyborg quasi. Aber KB und Neil folgen auch damit natürlich wieder der klassischen Rollenbeschreibung einer Gruppe wie in den Goonies oder von mir aus wie bei den Ninja Turtles. Jeder hat seine Rolle. Es gibt den geborenen Anführer, es gibt den Herausforderer des Anführers, der hitzköpfig ist, es gibt den Typen, der nur Quatsch macht und es gibt den Typen, der schlau und technisch ist. So, Bad Batch ist auch ein gutes Beispiel dafür, aber du musst auch nicht in Star Wars gucken, du kannst in jeder Art von Gruppenkonstellation schauen. Bei funktionierenden Geschichten ist es sehr ähnlich. Wenn alle Figuren sehr gleich wären und gleichwertig auch in der Screentime und in der Handlungsrelevanz, dann nimmt das Interesse an der Gruppe rapide ab. Was du machen kannst, ist, wenn du eine Serie hast, die 22 Episoden hat und nicht wie diese hier die 8 Episoden, die wir hier haben, dann kannst du Charakterfolgen machen. Dann kannst du einer Nebenfigur eine komplette Folge widmen. Das kannst du aber bei sowas jetzt nicht und deswegen haben andere weniger Screentime, aber genau deswegen funktionieren sie auch. Neil ist sehr einfach, Kevi ist sehr einfach.
Ist dir der Druide aufgefallen?
SM33?
Ja.
Ja, ich weiß, wer es ist, aber ich habe es nicht rausgehört.
Ja, aber nicht nur das. Weißt du, wofür sein Name steht?
SM33?
Mhm.
Smee?
Mhm.
Wofür steht... Ach so, ist das aus Schatzinsel?
Nein, das ist aus Peter Pan. Das ist die rechte Hand von Captain Hook.
Ach, der heißt Smee? Echt?
Ja. Yeah.
Ach, witzig. Ist das dann auch von der Stimme her dann so ähnlich gedacht?
Nee, das ist okay. Sehr Nick Frost.
Ja, weiß ich nicht, ich höre ihn nicht raus. Also ohne britischen Akzenten, alles höre ich nicht Nick Frost raus. Also Nick Frost, die meisten kennen ihn aus der Cornetto-Trilogie, also Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End. Mhm. Und hier spricht er den Roboter Smee, SM33. Also Smee nennen sie ihn nicht. Mhm. In der deutschen Fassung auch übrigens sehr schön synchronisiert, muss ich noch mal dazu sagen. Ich habe die Serie sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gesehen. Es ist hier eine sympathische deutsche Synchro. Funktioniert fantastisch.
Mhm.
Möchte ich nur erwähnt haben. Außer, dass die deutsche Synchro etwas spoilert. Das werde ich am Spoiler-Part erzählen.
Wirklich?
Ja, die deutsche Synchro spoilert was.
Okay, krass.
Aber nicht die englische. In der englischen okay. Haben sie es gut verschleiert, der deutschen haben sie es nicht genug geschafft.
Okay.
Ich erzähle das später.
Ich werde jetzt erstmal meine Theorie aufwerfen, okay?
Welche Theorie?
Ich habe eine Theorie zu der
Serie. Für den Spoiler-Part.
Ja, aber
es ist das ist für ein Spoiler-Part. Du, ich habe noch ein paar andere Sachen, über die wir unbedingt reden müssen. Weil du hast schon zwei Regisseure erwähnt. John Watts und David Lowery. Mhm. Ich glaube, wir haben nicht dazu gesagt, warum David Lowery so ein krasser Name ist. Möchtest du es kurz erklären?
Wegen The Green Knight.
The Green Knight. Den hattest du sogar bei deinem Film des Jahres.
Mhm.
Und ich hatte ihn in meinen Top 10, weil der fantastisch ist. Und könnte nicht weiter weg sein von Skeleton Crew. Es ist ein sehr melancholischer, unglaublich künstlerischer Film über eine alte Artus-Sage.
Mhm.
Ist es Artus? Nee.
Nee.
Oder doch? Ja. Doch, natürlich ist es Artus. Ja. Sag mal. Darf mich jetzt nicht verwirren lassen hier. Ja, es ist wahnsinnig gut. Kann ich empfehlen. Und dass er überhaupt zwei Folgen übrigens Skeleton Crew macht von den 8, finde ich krass. John Watts auch zwei, als der Creator auch der Serie. Er hat jetzt die Pilotfolge gemacht. Und ich weiß nicht, welche noch. Ich vermute das Finale. Bei John Watts muss man noch dazu sagen, ne? Also du hast recht, er trifft diesen Highschool-Charme, den die Homecoming-Filme haben von Spider-Man. Aber ich hatte auch ein bisschen Angst zuerst, weil ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesen drei Spider-Man-Filmen. Ich finde No Way Home mit Abstand am besten. Aber das liegt auch daran, weil er in dem Fall mal wieder retro-channelt, nämlich die anderen Spider-Man-Filme.
Ja, und weil es Konsequenzen gibt.
Und weil es Konsequenzen gibt, stimmt. Wichtiger Punkt, haben die anderen eben nicht. Jetzt ist es aber auch so, ich war in dem Moment erleichtert, indem ich seine andere Serie gesehen habe auf Disney+. Die hast du, glaube ich, nicht gesehen. The Old Man. Mit Jeff Bridges. Hast du von der schon mal gehört?
Ja.
Die,
ich glaube, das geht um einen alten Mann.
Genau, es geht um einen alten. Wow. Es geht um einen alten Mann. Eigentlich ist es so eine fast ein Remake von Red mit Bruce Willis.
Ah, okay.
Halt nur mit Jeff Bridges. Sehr viel ernster, fast mehr John Wick. Und ich war so überrascht von der Pilotfolge von Old Man, weil da eine Action-Sequenz ist, die als One-Shot funktioniert, mit Car-Crash, mit allem, mit Tieren, mit Kämpfen, mit Struggle um Leben und Tod und alles. Und das hat alles John Watts gefilmt. Und ich gucke diese ganze Szene 5 Minuten lang und bin mindblown, dass derselbe Typ die Action in Spider-Man Homecoming gemacht hat. Das ist so ein Sprung. Also wer mal John Watts in Aktion, im wahrsten Sinne des Wortes, sehen will, dem empfehle ich The Old Man. Es gibt aber noch andere prominente Regienamen. Fallen dir ein paar ein?
Ja, Bryce Dallas Howard wird auch wieder eine Folge machen.
Nice. Ja.
So.
Bryce Dallas Howard, die auch mehrere Mandalorian-Folgen schon gemacht hat, inklusive Book of Boba Fett. Und die einzig gute Book of Boba Fett-Folge.
Mhm.
Also die Terminator-Folge.
Ja.
Aber es passt ja auch zu ihr. Er hat ja schon mal einen Terminator mitgespielt.
Ja, die Daniels sind am Start, die Everything Everywhere All at Once gemacht haben.
Ja, ich nehme auch an, dass sie die chaotischste Folge machen werden, weil das würde zu ihnen on-brand passen. Ich habe aber keine Ahnung, welche das ist. Und nachdem ich die zweite Folge gesehen habe, finde ich auch.
Es wird die vierte sein.
Es wird die vierte? Ah, okay. Ja. Ich habe die hier in Everything Everywhere All at Once, war ja auch eine sehr ikonische Szene mit einem Waschbären. Mhm. Wo ich wirklich denke, ah, okay, das ergibt total Sinn, jetzt wo ich die zweite Folge gesehen habe von Skeleton Crew, dass die auch eine Folge in dieser Serie machen. Mhm. Die können sowohl Puppeteer als auch eben den ganzen Crazy-Kram. Und deswegen bin ich da gespannt. Die anderen beiden, da bin ich ein bisschen eher aufgeschmissen, Jake Schreier und Lee Isaac Chung. Lee Isaac Chung war es, glaube ich, der den letzten Twisters-Film gemacht hat.
Ja, ich glaube auch.
Ja, aber der hat er nicht auch Mandalorian gemacht oder bin ich da gerade falsch?
Ja, er hat Chapter 19. Das ist die dritte Folge der dritten Season.
Die hat er gemacht, okay. Und Jake Schreier hat er auch.
Oh, aber die fand ich richtig doof. Das ist die komplett auf Coruscant ist. Die mochte ich nicht.
Oh, okay. Und, Jake Schreier ist der Regisseur. Ist das, nee, oder? Ist das der Regisseur von Thunderbolts? Ja, klar, das ist der.
Oh ja, krass.
Ich hatte gar keine Ahnung, was er auf Thunderbolts macht. Ich hatte nur das andere auf dem Schirm. Er hat, sämtliche Preise abgeräumt gefühlt mit Beef. Mhm. Mit der Netflix-Serie, die ich leider noch nicht geguckt habe, die auf meiner Watchlist schummert, die ja so unglaublich gut ist, über diesen eskalierenden Beef zwischen zwei Figuren, das haben wir eine ganze Serie gezogen. Das hat er auch gemacht. Deswegen bin ich gespannt, wie es dann bei Skeleton Crew bei denen läuft. Also hinter den Kulissen ist das schon mal krass. Ist ja in den Credits, es ist mir erst in den Credits aufgefallen, wer die Musik gemacht hat.
Nee.
Ich war kurz erschrocken.
Major Tom.
Mick Giacchino.
Ach,
Mick
nein.
Giacchino ist der Sohn von Michael Giacchino.
Ach krass. Ich dachte, das ist ein cooler Spitzname für Michael Giacchino.
Ich habe auch schon überlegt, ob er vielleicht das sein normaler Name ist. Das kann ja auch sein. Mein erster Gedanke war Sohn. Mein zweiter Gedanke war, es kommt selten vor, aber es kommt vor, dass ein Künstler bei seinem Spitznamen, mit dem er immer angeredet wird, dann zukünftig auch nur noch so genannt werden will, dann den Credit ändern lässt bei allen zukünftigen Projekten. Das gibt's ja auch. Ist in dem Fall aber nicht passiert, das ist wirklich einfach der Sohn. Und beim zweiten Gucken ist es mir dann auch ein bisschen aufgefallen, also wie sehr Michael Giacchino-mäßig der Score ist. Liegt auch daran, weil der Score von Skeleton Crew ja sehr viel den alten Star Wars Score channelt. Also es wird einfach extrem viel zitiert. Zum Beispiel in einem Machtmoment ist natürlich in der Melodie die Melodie von Binary Sunset zu hören. Mm. Also das Luke-Layer, das Luke-Thema, das Macht-Thema, wenn man so möchte, ist da noch mit drin. Weil, what else? Aber es ist alles auch so schön verborgen, gerade in der zweiten Folge, weil die so einen Piratenfokus hat. Also die ganze Musik da klingt schon fast wie Shanties. Weißt du, was ich meine? Mm-hmm. Es klingt alles so, man hätte es auch in den nächsten Flucht der Karibik so unterbringen können und keiner hätte es gemerkt.
Ja.
Deswegen Kudos dafür.
Ich wette, dass diese Serie uns auch diesen hier, wie heißt der, Hondo, den Piraten aus den Animationsserien, ich wette, den bringt die endlich rein. Weil viele Leute wünschen sich das schon seit Ewigkeiten.
Könnte sein. Also sie haben auf jeden Fall den Piraten aus der dritten Staffel Mandalorian reingebracht.
Ja, aber sie werden hundertprozentig Hondo und Naka reinbringen, bin ich mir sicher.
Passt das denn zeitlich?
Ich war auch überrascht, wie Bo-Katan gefühlt nicht gealtert ist in The Mandalorian. Dabei war sie, ich glaube, sie war 20 während der Klonkriege.
Mhm.
Das spielt nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Müsste sie nicht ungefähr 60 sein? Wahrscheinlich.
Nee, nach Rückkehr der Jedi-Ritter höchstens 25 Jahre später, das heißt Mitte 40. Das passt doch zu Katie Sackhoff.
Ja.
40 hätte gepasst, wenn sie in den Sequels wäre.
Mhm. Ja, stimmt.
Ja. Also insofern ist Katie Sackhoff vielleicht
oder
sogar
Ahsoka
zu alt.
Oder Ahsoka und Luke Skywalker wirken ungefähr gleich alt in diesem Mandoverse.
Ja, ja.
Und das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ja,
das stimmt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil
ne, wobei, ich weiß gar nicht, wie altern denn
keine Ahnung.
Ja, eben. Das ist Star Wars. Also ich finde, Ahsoka ist nicht am Casting gescheitert. Mhm. Um es mal so zu sagen, zumindest für mich. Aber generell, um da jetzt die Überleitung zu nutzen, die Technik. Mhm. Die Technik bei Skeleton Crew finde ich besonders gut. Wir haben schon Puppen erwähnt, aber man kann es nicht oft genug betonen. Das geilste Creature Work, das ich seit langem gesehen habe, in irgendeiner Serie. Ich würde behaupten, seit der Jim Henson-Serie auf Netflix.
Wie hieß die nochmal? Dark Crystal, oder wie die hieß?
Ja, Dark Crystal, genau. Dark Crystal, auch natürlich fantastisches Puppenwork. Und hier ist es ähnlich. Bei Dark Crystal hatten sie aber auch etwas gemacht, was ich hier auch vermute, aber wirklich nur vermute, dass die CGI, dass die Augen CGI sind. Also wenn sie blinzeln, wenn sie sich umgucken, weil das ist sehr viel allein diese Augen, weil wir auch als Menschen immer so einen Fokus auf Augen haben, ne? Und auf Münder und auf Nasenspitzen, also das ist so ein alter Photoshop-Trick. Wenn du ein Foto schärfer erscheinen lassen willst, reicht es, wenn du die Augen, die Nasenspitze und den Mund schärfer machst. Das reicht schon, weil das sind die Punkte, auf die wir uns fokussieren. Und so ähnlich ist es bei CGI. Also wenn du eine echte Puppe hast oder ein echtes Kostüm, dann kannst du dich auf diese Punkte konzentrieren, die digital nachzubearbeiten, dass sie lebensechter wirken. Und dann wirkt alles lebensechter an dieser Figur. Neben mir im Kino saß jemand, der hat wirklich sich nach der ersten Folge wirklich so, boah, wie krass dieses CGI von Neil war, also von dem Kind. Und das ist ein Kostüm. Klar, das ist ein Kostüm. In dem Fall wusste man es auch, weil man ja auch den Kinderdarsteller kennt und die ganze Zeit wirklich in einem Kostüm geactet hat. Aber das ist doch das größte Lob, das diese Serie kriegen kann, dass jemand aus einer jüngeren Generation da sitzt und der festen Überzeugung ist, dass es CGI ist. Weil was denn sonst? Viel besser geht ja Puppenarbeit gar nicht. Aber Puppe ist ja falsch, in dem Fall ist es Kostümarbeit. Aber das ist ja großartig, die Technik.
Voll.
Was ich noch dazu gehört habe, ich kann aber auch mit dem Finger nicht drauf zeigen, wo sie es gemacht haben, Matte Paintings. Angeblich haben sie auch jemanden aus der Rente zurückgeholt von den alten Filmen für die Matte Paintings von der Serie. Was mir auch nicht klar war, war, dass die Serie auch For the Volume gedreht ist. Auch
ja,
For
doch,
the
Volume. Das ist mir schon
klar. Das ist mir überhaupt nicht klar gewesen. Jetzt, wo es mir jemand gesagt hat, habe ich es in manchen Shots, vermute ich es zu sehen. Zum Beispiel, wenn sie in diesem Graben sind und nach diesem Bunker buddeln. Da hatte ich dann doch das Gefühl, das ist gar nicht unter freiem Himmel. Das ist ja wirklich so Erde aufgehäuft und dahinter ist ein großer Bildschirm. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Sicher kann ich mit dem Finger nicht drauf zeigen. In Fort Borgo ist es, glaube ich, sehr viel davon, ohne dass ich es gemerkt hatte. Weil du hast nicht wie bei Mandalorian Staffel 2 oder bei Ahsoka ganz stark so das Gefühl, dass du die Grenze siehst des Bildschirms. Der Stagecraft-Technologie. Dass du genau siehst, okay, wenn du jetzt noch 2 Schritte weiter machst, läufst du gegen die Wand. Das sehe ich bei diesen Serien massiv und alles fühlt sich deswegen klein an. Und in Skeleton Crew ist das gar nicht so. Was auch damit zu tun hat, dass Craig Fraser, der Miterfinder davon, der Kameramann von Mandalorian, ja auch sagt, man darf das nicht bei allen Lichtverhältnissen benutzen. Man muss das benutzen, wenn es dunkel ist, zum Beispiel. Oder in diesen Dämmerungsmomenten, also Dämmerlicht. Dann kann man das auch machen. So haben sie es bei The Batman zum Beispiel gemacht. Das geht und das haben sie auch da gemacht und deswegen sieht das alles fantastisch aus. Also wirklich die Production Value, alles ist greifbar, jeder Roboter, jedes Tier. Das alleine ist für mich Star Wars Magie pur. Zusammen mit der Piratenbucht quasi war ich da voll in der Welt.
In der Piratenbucht. Wurde ein bekannter Darsteller aus den 90ern gesichtet. Ja. Das war krass. Weißt du wer?
Hast du ihn sofort wiedererkannt?
Ja.
Also ich wusste, dass das ist. Ich hätte ihn nie erkannt. Ich hätte nie erkannt, wenn ich nicht wusste, dass er mitspielt. Ich hatte es aber vergessen. Ich hatte vergessen, dass er mitspielt. Dann dreht sich die Figur um und ich denke so, ach, stimmt ja, da war ja was. Und er hat statt eine Brille, hat er jetzt eine halbe Brille. Willst du es erklären?
Jaleel White, a.k.a. Steve Urkel. Was alle unter einem Dach oder auch Family Matters.
Stimmt, und, das heißt ja ganz anders.
Auch und jetzt channelt er seinen inneren Stefan Urkel. Für alle, die sich noch daran erinnern, was Stefan Urkel war.
Aber apropos Steve Urkel, lass mich das mal als Überleitung nehmen für etwas, wo du ja gesagt hast, du willst nicht daran erinnert werden, dass es nicht die echte Welt ist. So. Mir ist erst beim zweiten Gucken etwas aufgefallen, was mich massiv stört. Es sollte mich vielleicht nicht stören, aber es stört mich. Ist dir etwas aufgefallen, was echt etwas, was nach unserer Welt schreit, statt nach Star Wars, am Vater von Wim? Am Vater.
Die reguläre Brille?
Ja.
Ja.
Der trägt einfach eine Brille. Ja. Und es klingt wirklich albern, dass ich das jetzt als Complaint, als Brillenträger auch noch nenne. Aber das ist halt so ein Star-Wars-Ding. Ich habe da nie jemand mit der Brille gesehen. Es kann sein, dass irgendwo in Clone Wars oder so jemand war und es ist mir nicht aufgefallen, auch wenn ich es gesehen habe. Es gibt sehr oft, dass sie so Goggles haben. Also ich meine, selbst in Bad Batch hat ja der Techniker von denen, wie heißt der nochmal?
Tech.
Tech, genau. Logisch. Tech hat ja so eine Goggle-Brille. Das sind schon Goggles, aber mit Sehstärke, wenn ich das richtig so, also meine ich so zu erkennen, ne? Aber es ist halt keine klassische, normale Brille, kein Vielmann-Gestell. Hier aber schon. Und das war komisch. Gleichzeitig ist mir aber aufgefallen, wie gut Skeleton Crew gemacht ist an der Stelle. Weil, weißt du noch? Nee, weißt du, nee, das ist schwer zu wissen auch. Aber als man den Vater zum ersten Mal sieht, man sieht ihn ja nicht wirklich. Man sieht ihn zuerst unscharf im Hintergrund. Wim steht auf, hantiert mit der Milch, weil es ist immer noch Star Wars, mit der blauen Milch und isst seine Cornflakes oder was auch immer. Und er ist die ganze Zeit unscharf im Hintergrund, während er mit ihm redet. Und die Kamera fährt nur ganz langsam auf Wim zu. Das ist ein ganz schöner inszenatorischer Trick, um dir wirklich den Fokus dieser Serie noch mal ins Gesicht zu drücken, ohne zu in your face zu sein, parallel. Ich weiß, es klingt widersprüchlich, aber so ist es halt. Ich mag das, dass John Watts sehr clever war in dem Film, in der Serie, wie er das gemacht hat.
Es hat ja auch was von den Peanuts. Weil
schon ein bisschen, ja.
In den Peanuts siehst du ja die Erwachsenen nie.
Ja, stimmt.
Du siehst nur Teile der Körper, also, aber du siehst nie die Gesichter. Und wenn sie reden, hörst du nur quack, 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 quack. Quack, 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 quack. So, also ich glaube, das haben die da kurz zitiert.
Bisschen. Natürlich gibt es dann einen Umschnitt und dann siehst du ihn doch scharf und sie haben einen ganz normalen Dialog, aber der ist auch leicht untersichtig, die Kamera. Also aus der Perspektive des untergebenen Kindes quasi, ne, das beherrscht wird von ihm und das wird uns auch fast schon bald zum Spoiler-Teil. Weil das ist ja auch noch so ein Subtext, der da so ein bisschen mitschwingt, wie sich erst ab der zweiten Folge nochmal rausstellt, weil Spoiler für eine Kinderserie, die ja sowieso gucken solltet und dann könnt ihr entweder nochmal einschalten oder euch sind Spoiler egal, weil diese ganze American Suburb Geschichte extrem in Frage gestellt wird von der zweiten Staffel.
Ja.
Der zweiten Folge. Also niemand hat von dem Planeten Atten, der schon wie AT-AT klingt, Atten, hat je davon gehört, außer in einem Mythos, dass es ein Lost Planet sei mit einem unendlichen Schatz, Eternal Treasure. Ich habe es mir extra aufgeschrieben.
Mhm.
Du hattest eine Theorie dazu? Oder hast du
Ich habe mehrere Theorien.
Okay,
zum
erzähl
einen
mal ein bisschen.
Glaube ich, dass das ein bisschen wie bei Firefly ist, beziehungsweise Serenity. Ich glaube, dass dieser gepflegte Planet, der paradiesisch aussieht und so suburban-mäßig, wo Kinder schon sehr früh Eignungstests machen müssen, um zu schauen, wo sie hingehören und so weiter. Ich glaube, dass das ein heimlicher Planet schon von den Anfängen der First Order ist.
Weißt du, was dafür spricht, was du gerade gesagt hast?
Hm?
Innerhalb der ersten Folge erzählen sie die Geschichte von Serenity.
Mhm.
Fern erzählt ja den Kindern diese Horrorgeschichte von den Leuten, die sich gegenseitig gegessen haben.
Ja. Da musste
das
ich
ist
auch
Serenity.
Denken. Da musste ich so krass denken, ja, die Reavers. Ja. Und deswegen, und auch wie die Schule aufgebaut ist und wie diese klinisch und geleckt und so weiter. Und dazu aber diese so höflichen Stimmen, dass die schon fast passiv-aggressiv klingen. Ich so, das erinnert mich sehr an Serenity. Mhm. Also, das würde mich nicht wundern. Deswegen hat er ja auch so eine Barriere und kann nicht gefunden werden. Warum sollte ein Planet so eine Barriere haben und nicht gefunden werden?
Sie sehen nicht mal die Sterne. Sie nehmen den Blick auf die Sterne.
Ja, warum sollte so etwas existieren, was unter den Radar der Republik fliegen kann? Und es ist ja kein Gaunerplanet. Also wenn es ein Gaunerplanet wäre, verstehe ich's. Aber es ist ja kein Gaunerplanet. Das sind ja keine Halunken oder irgendwelche Outer Rim, die irgendwie probieren da so ihre krummen Dinger durchzuziehen, dass die unter den Radar der Republik fliegen wollen, ergibt ja auch Sinn. Mhm. Aber das sind die ja nicht. Die sind ja quasi so sehr elitär. Und das erinnert schon sehr daran. Und dann macht es auch Sinn, dass unsere Hauptfiguren direkt so rebellisch schon sind und dort nicht reinpassen in dieses Konstrukt. Und ja, das ist das eine. Das andere.
Lass uns kurz bei dem Konstrukt bleiben. Können wir das kurz auseinander analysieren? Da gibt es auch so viele Hinweise darauf. Zum Beispiel, wo ich direkt stutzig wurde, war dieser Berufswunsch. Ist dir da was aufgefallen bei Wim?
Ja, das machen Roboter.
Ja.
Dafür
sagen
haben wir Roboter.
All das, was du machen willst, anderen Leuten helfen, ne, und so, das machen doch Droiden. Das machen doch keine Menschen. Und ich, mein erster Gedanke war, ey, Moment mal, in der Neuen Republik, natürlich haben die Soldaten, natürlich haben sie, sie haben selbst Sheriffs, wie wir es in Mandalorian gesehen haben. Wie kann das sein, dass sie ihm diesen Karrierewunsch direkt absprechen mit der Begründung, das machen ja nur die Druiden. Und genau diese Druiden sehen wie aus? Wie wandelnde Überwachungskameras. Die Druiden, die im Wald suchen, haben eine Überwachungskamera als Kopf. Das ist ja Big Brother
I'm watching auch, you. Hey, was machst du hier um diese Uhrzeit? Das ist ein Sperrbereich und so weiter. Das sagen sie ja wirklich. Ich so, das wirkt gar nicht so frei.
Das wirkt mehr wie Fallout, wie der Bunker in Fallout, als wie etwas Normales in Star Wars. Weil selbst für neue Republikverhältnisse wirkt alles so ideologisch gefärbt. Und dann stellt sich ja auch noch heraus in der zweiten Folge, dass sie eben nicht mit den Credits der Neuen Republik zahlen, sondern man sieht ja sogar die Neuen Republik Credits gleich in der ersten Szene.
Sondern mit Reichsmark.
Naja, mit wie sagt er? Ich zitiere jetzt:
ja, mit Old Republic
Credits, Mint Condition. Weil es gibt keine Mint Condition Old Republic Credits mehr in der Welt.
Ja, deswegen habe ich gesagt, sie zahlen mit Reichsmark im Grunde.
Ja, im Prinzip mit Reichsmark. Gut, dass du es jetzt endlich gedroppt hast. So, aber man sieht die normalen Credits auch in Gold dann in der allerersten Szene, als er sie bei einem leeren Tresorraum so vom Boden aufhebt. Das ist auch noch, um es uns nochmal zu zeigen, die haben ja eine andere Währung, aber sie reden von Republik. Und dann ist sowieso alles immer ein bisschen shady. Also der Vater hat gerade eine Review und so. Also alle werden so permanent überwacht und ausgefragt. Also selbst die Erwachsenen und selbst der Supervisor wirkt ideologisch gefärbt, also die Mutter von Fern. Also es ist eine sehr dystopische Geschichte, die sich oder utopische Geschichte, die sich da abspielt. Gleichzeitig ist es auch einmal mehr nicht so normal Star Wars. Könnte aber auch in der Episode Clone Wars so passieren, so ein 3-Folgen-Arc.
Es wäre auch ganz witzig, dass ausgerechnet die Aspekte, die wir in unserer Welt kennen und zu denen wir eine Nostalgie haben, aber abseits von Star Wars, dass das die Sichtweise eines faschistoiden Systems sind. Irgendwie wäre das witzig.
Ja, gut, die Auflösung kennen wir noch nicht, aber ja. Es wäre möglich. Das ist utopisch. Das ist ja schlimm. Der Schulbus.
Aber ich habe noch eine zweite Theorie.
Ja, das ist deine zweite?
Jude Law war der Captain der Piraten. Am Anfang bei der Meuterei.
Naja, das ist du most. Du bist nicht der Einzige, glaube ich, der diese Theorie hat. Und darf ich die jetzt sofort bestätigen?
Oh, du weißt es.
Es stimmt. Naja, also erstens hat Jude Law einen Credit für alle 8 Folgen. Das ist schon mal das eine. Oder es ist in der ersten Folge nicht zu sehen.
Er ist Evil Sexy Sauron.
Natürlich sieht man das auch ein bisschen, finde ich. Also wie er sich bewegt und so. Mein erster Gedanke war, das ist doch garantiert Jude Laws Figur. So. Und er ist ja auch nachempfunden, so Long John Silver und so, also sehr shady. Also man weiß nicht, wie wirklich seine Allianzen liegen. Aber was es halt wirklich verrät, de facto verrät, ist die deutsche Synchro. In der englischen Synchro hörst du den Helm Dude, ist die Stimme kaum auszumachen. In der deutschen ist die ja auch verfremdet.
Die ist ja absichtlich so krass verzerrt im UV, dass sie so.
Sie ist auch im Deutschen verzerrt, aber nicht verzerrt genug. Man hört, dass es Jude Laws Standard-Synchronstimme ist. Er hat ja immer die gleiche, eine perfekte Synchronstimme. Jude Law in Deutsch funktioniert fantastisch. Aber es ist halt eine sehr ikonische Stimme, sie ist nicht genug verzerrt und man kann nicht Skeleton Crew, die erste Folge auf Deutsch gucken, wenn man Jude Law kennt oder die deutsche Synchronstimme kennt und es nicht merken, dass genau er das ist. Deswegen, er ist es. Also es ist nicht mal mehr eine Theorie. Aber ich finde, da macht die Serie auch kein Ding draus. Und das ist ja auch so typisch für, das ist ein Plot-Twist, den sollen ja auch Kinder eventuell ahnen können und sich erzählen können.
Ja, ich so glaube, ähnlich, das ist so ähnlich wie bei Rings of Power, oder?
Ja, bei Rings of Power war das schon, haben sie sich, glaube ich, mehr erhofft, was den Plot-Twist angeht und den Impact. Okay, das war dann eine zweite Theorie. Um nochmal auf den Ad-Atom zurückzukommen. Ich glaube, der Lost Planet, also das auch Lost Planet heißt, ne? Das passt so gut zu dieser Barrier, von dem alle immer die ganze Zeit reden. Ich glaube, diese Barrier ist ein Tarnfeld. Also ich glaube wirklich, dass der Planet nicht zu sehen ist. Was ironisch ist, weil SM-33 ja wirklich am Anfang der zweiten Episode so in das Sternenmeer zeigt, okay, sag mir, wo ich hinfliegen soll. Und er wird diesen Planet so nie finden. Die Frage ist natürlich, was wirklich dahinter steckt. Und was dann, ob Eternal Treasure dann nur eine Metapher dafür ist, was der Planet eigentlich ist. Wobei, wenn die normale Währung auf diesem Planeten Gold ist, oder was auch immer das sein soll, dass die normale Währung ist, sein School Lunch Money, ne? Damit bezahlt er ja sein Essen in der Schulkantine. Wenn das für alle anderen solche Reichtümer sind, dann ist das der Planet wahrscheinlich doch super wertvoll. Für alle anderen. Gut. Ansonsten, was habe ich noch für einen Spoiler-Part? Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber ich glaube, wir haben schon fast alles.
Wir haben alles.
Ich finde es auch ein bisschen arg piratenmäßig an vielen Stellen. Dass er in der einen Kabine von dem Raumschiff sowohl einen Kompass in der Hand hält, als einen Piratenhut auf hat und dann noch durch das Fernrohr schaut. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Aber ansonsten mochte ich ja so Sachen wie, dass die Blaster aussehen wie diese alten Vorderladerpistolen. Das passt ja immer noch so ein bisschen zur Star Wars Welt, weil da bei den Blastern ja wirklich zwischen Colt Single Action Revolver, Zweite Weltkriegswaffen bis zu modernen Waffen alles dabei ist und es immer nur leicht verändert ist, passt das alles so richtig in die Welt rein. Also ich bin ich war da schon sehr committed bei der Piratenfolge. Und du weißt ja, ich predige immer, eine gute Serie hat voneinander unterscheidbare Episoden. Man weiß, das ist die amerikanische Vorstadt-Episode, das ist die Piratenbucht-Episode, das ist einfach genauso jetzt in dein Gedächtnis gebrannt. Das ist der Battle of the Bastards, das ist die Red Wedding, das sind Anzeichen für eine gute Serie. Dass sie diese einzigartigen Episoden hat, weil egal wie verbunden alle Folgen miteinander sind, und die sind ja auch sehr cliffhangerig, trotzdem ist jede Folge ein Kunstwerk ja trotzdem für sich. Und das hält die Serie, finde ich, bis jetzt.
Finde ich auch.
Und sie macht mich halt am Ende neugierig, trotzdem Cliffhanger. Ich will wirklich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich bin wirklich voll involved bei Skeleton Crew.
Ja, also je länger ich drüber nachdenke, desto mehr mag ich es auch ganz gerne.
Oh.
Also es ist halt einfach mal was Putziges. Ich sehe es nicht so krass als Star Wars, obwohl die Idee, dass das irgendwie so eine Verschwörung wäre mit dem Planeten, würde ich dann schon wieder ganz geil finden, wenn das wirklich so eine Verschwörung wäre von den Exilanten des Imperiums. Das wäre wirklich mal eine clevere Idee, erst recht in der Kids-Show.
Also du meinst wirklich so die Grundlage der First Order ist das wahrscheinlichste Szenario für dich?
Ich würde das cool finden, weil das wäre mal das wäre wirklich gutes Storytelling, weißt du? Dass sie auch irgendwie da damit ihren ganzen Scheiß dann auch finanzieren können und so weiter, wenn die quasi auf einem Goldplaneten hocken. Da gibt's halt viele Implikationen, was man daraus machen kann. Zum Gesamten, es gibt halt hier und da auch die Piratenanspielung, manche finde ich fast ein bisschen albern. Mhm. Ich finde, dass der Smee-Roboter, dass bei ihm nur ein Auge blinkt. Da dachte ich mir, wirklich?
Aber er ist ja nicht der Einzige, das ist das Krasseste. Wie viele Piraten dort immer ein fehlendes Auge haben, fand ich so sehr bezeichnet. Was ich aber fast schon cool fand, war, ist dir der eine aufgefallen, der ist in dem Star-Wars-Spiel Jedi Knight 2 der Standardgegner. Einer der Piraten ist so orangenfarbenes Alien mit diesen drei Stielaugen.
Mhm.
Die haben so drei Stielaugen, die sich so unabhängig voneinander bewegen. So ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie das erste Alien in Man in Black 1. Mhm. Das ganz am Anfang, das versucht illegal in Amerika einzureisen.
Ja, und dann, das auch im Musikvideo mittanzt.
Genau, das Alien. So, das hat dieselben Augen, nur drei Stück davon. Ne? Ich kenne gerade die Rasse nicht, aber die
sind
so
gefühlt
Standardgegner in Jedi Knight 2. Wenn du im Outer Rim bist und nicht Stummsoldaten auf dich zurennen, sondern Bounty Hunter. So. Und der Typ hatte auch ein fehlendes Auge und da haben sie aber diesen kompletten Stiel abgeschnitten. Da hat er eine Augenklappe und hat dann aber noch zwei funktionierende Augen daneben. Das fand ich schon wieder eine geile Idee. Oder das ist der einen Typen, der so Schneckenaugen hat, dass sie dem ins Auge gleich am Anfang schießen. Und es macht ihm gar nicht so viel aus. Und später siehst du in der zweiten Folge, wie genau er noch so verarztet wird, wenn ihm auch wieder ein Auge fehlt. Piratenbusiness ist halt Augenbusiness. Und alle hinken auch immer so ein bisschen.
Ja, ja.
Also auch SME, SM33, so heißt er.
Nennen wir ihn Smee.
Smee, ja, es ist leider jetzt auch ein bisschen in mir drin. Nee, es ist schon ein bisschen viel, aber es macht trotzdem Spaß. Also, ja. Also ich weiß noch, als ich ganz kleines Kind war, war mein Lieblingspiratenfilm, ich glaube, meine erste Berührung mit coolen Piratenfilmen war Pippi Langstrumpf.
Wirklich?
Ja, auf jeden Fall. Also gibt es eine Pippi Langstrumpf-Folge, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber die fängt direkt damit an, dass zwei Piratenschiffe miteinander kämpfen und sich entern. So. Hm. Und das hat sich bei mir als Kind immer ins Gedächtnis gebrannt. Wenn ich an Piraten denke, wahrscheinlich bis heute, habe ich das als allererstes vor meinem inneren Auge, was Piraten sein ausmacht, wie sie aussehen, wie sie sich benehmen, wie so ein Kampf aussieht bei Piraten. Das ist alles noch sehr geprägt von Pippi Langstrumpf. Und da hat auch ein Fluch der Karibik nicht wirklich dran gerüttelt, weil es ist ja immer, es sind immer noch dieselben Klischees. Es sind nur besser gefilmt.
Bei mir war es die Schatzinsel.
Okay, cool. Ja. Ich habe sehr spät zur Schatzinsel gefunden, weil es gibt so viele verschiedene Verfilmungen davon, dass ich nie so richtig greifbar für mich eine die bessere war. Wobei mittlerweile mag ich den Schatzplaneten sehr von Disney. Der ja eine Adaption von Schatzinsel ist, bloß im Weltraum. Also wenn ihr Bock auf mehr Skeleton Crew habt, jetzt schon ohne alle Folgen, ohne auf alle Folgen zu warten, würde ich den Schatzplaneten empfehlen auf Disney Plus. Ein sehr unterschätzter Disney-Animationsfilm.
Aber bei mir war das auch eine mit anthropomorphischen Tieren. Also
ach so, welche Version?
Ich glaube, es hieß The Legends of Treasure Island.
Das kann ich gar nicht.
Warte. Ja, das ist es.
Zeichentrick?
Ja, ich habe es gerade gegoogelt. Das war mein Einstieg in Piraterie. Oh, jetzt werde ich nostalgisch. Jetzt sehe ich gerade die Bilder und die gibt es kaum in guter Auflösung, weil die Serie so alt ist. Musst du mal,
ich will das auch mal schauen. Legends of
Treasure Island. The Legends of Treasure Island, ja.
Warte. Ja, ich sehe es. Und es kommt mir sogar entfernt bekannt vor. Nein, ich glaube, das ist wegen der sehr standardisierten anthropomorphen Darstellungen mit den Hunden und den Füchsen. Aber das der Fuchs sieht einfach aus wie Robin Hood von Disney.
Ja.
Oder gibt es nicht auch genauso einen?
Nein, er sieht aus wie Don Canalie. Er sieht aus wie Don Canalie.
Ja, ich wollte es gerade sagen, bei Baloo und seiner Crew.
Genau.
Ja, genau. Wenn du übrigens Fan von Don Canalie bist, auch da kann ich dir noch mal empfehlen, schau endlich DuckTales. Die neuen DuckTales, da kommt der nochmal vor.
Okay.
Okay, gut. Die Frage ist, ob wir irgendwann noch mal über Skeleton Crew reden werden. Das wissen wir noch nicht.
Lass schauen, wie es ausgeht.
Ich denke, ehrlich gesagt, fast unausweichlich schon. Weil ja. Es ist noch so viel Mystery. Wir müssen eigentlich darüber reden. Das hat eine Aufarbeitung der Auflösung verdient. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Dann lass uns eine Episode zum Finale machen.
Ja, nach dem Finale besprechen wir die restlichen 6 Episoden, weil wir sind beide angefixt genug, dass wir das zu Ende schauen werden. Bei mir ist nur die große Frage, ob ich es alleine zu Ende schaue oder mit meinem Neffen. Das ist halt, okay. Das wird die Zeit zeigen. Ich will mir auch keine Albträume bereiten, weil direkt am Anfang ein Pirat ins Auge geschossen kriegt. Mhm. Das ist halt auch nicht so cool.
Na gut, mein Großer, dann verabschieden wir uns für heute von unserem Publikum. Ich bin so nervös. Du weißt nicht, was ich jetzt noch alles produzieren muss.
Kann es erahnen. Oh, wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, dass die Vorweihnachtszeit die schlimmste Zeit für Content Creator ist.
Ja.
Und so ist es mal wieder.
Aber hey, wir haben es geschafft. Wieder fast 2 Stunden.
Anderthalb. Anderthalb, ja. Und da sind noch 10 Minuten Vorgespräch drauf. Ich glaube, der Podcast ist gar nicht so lange, wie du gerade denkst.
Hast du ein gutes Abschlusswort?
Nee, ich habe keins. Ich habe gehofft, du kommst jetzt mit was um die Ecke. Hast du kein gutes Piratenzitat?
Yo ho, a pirate's life for me.